Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hausegarage.ch.
Das ist Teil 5 von unserer Serie «Best of Doppelpunkt» mit Ausschnitt aus den spannendsten und interessantesten Gesprächen mit folgenden Gästen. Der Reto Knutti ist ETH-Professor und Schweizer Klimaforscher, der Kurt Pelda, Journalist und Kriegsreporter und der Nicolas Rimoldi, Gründer von «Massvoll». Im Vorfeld von der Abstimmung zum Klimagesetz war der profilierteste Klimaforscher von der Schweiz mein Gast. Von ihm wollte ich wissen, was denn eigentlich netto null klimaneutral heisst.
Netto Null CO2 heisst, bis 2050 dürfen wir nur noch so viel ausstoßen, wie wir an einem anderen Ort wieder aus der Atmosphäre entfernen können. Also wie ein Bankkonto, wo Ausgaben und Einnahmen
sich. Aber wie das dann definiert ist, ist unklar, oder? Also wie viel ist im Inland, wie viel ist im Ausland?
Das bezieht sich spezifisch auf ein Inlandziel. Also die Schweiz darf nicht mehr ausstoßen, als sie an einem anderen Ort wieder entfernt. Wenn wir ins Ausland schauen mit dem ganzen Konsum, den wir importieren, sind wir natürlich noch in einer grösseren Dimension. Aber die Schweiz hat ein Ziel für die Schweiz selber.
Und das ist erreichbar, meinen Sie?
Das ist technisch erreichbar, es ist auch finanzierbar, aber die Frage ist natürlich, haben wir die politische Gesellschaft, die es so umsetzen? Und das ist eine ganz andere Frage.
Aber ist es mit dem Gesetz erreichbar, das jetzt zur Abstimmung steht?
Das Gesetz setzt also quasi einen Leuchtturm und sagt, dort wollen wir her. Netto 0,2050 mit einem verbindlichen Absenkfall. Das hat erste Mechanismen drin, wo das helfen. Aber es wird natürlich nicht das letzte Wort sein. Es braucht weitere. Es hat Teile, die ausgeschlossen sind. Die Landwirtschaft, Flugfahrt, der Finanzplatz. Also wir werden nicht fertig sein mit dem Gesetz.
Aber das heisst also, das, was Gegner befürchtet, ja, das ist jetzt nochmal der Anfang. Und nachher kommen weitere Sachen, auch der Verbot. Weil jetzt sind ja keine Verbote drin.
Es sind keine expliziten Verbote drin, es sind auch keine expliziten Abgaben drin, sondern man setzt auf Förderinstrumente, zum Beispiel die Heizung ersetzen werden, unterstützt. Aber es ist
finden klar, Sie sinnvoll?
Man kann das diskutieren, was sinnvoll ist. Vor 2 Jahren hat man es versucht mit der Lenkungsabgabe. Die Bevölkerung hat es, glaube ich, nicht verstanden.
Und aufgrund man hat nicht mehr für Benzin zahlen, beispielsweise. Oder, oder Flugpreise aufzunehmen.
Genau. Obwohl das wirtschaftlich durchaus vernünftiges Instrument wäre und auch funktioniert im Bereich von der Lenkungsabgabe vom Öl. Dann hat die Politik entschieden, machen wir es halt anders, setzen wir auf Subventionen, das ist typisch eher mehrheitsfähig. Mir ist es eigentlich gleich, welches politische Mittel das man wählt, solange dass wir irgendwo vorwärts kommen und anfangen.
Also, aber so. Sie müssen ja eben, Sie sind ja Klimaforscher, Sie sind ja nicht eigentlich Experten, wie man Klima oder die Energie erneuert, sondern Sie wissen einfach, was passiert, wenn man nichts macht oder wenn man etwas macht. Also schauen wir doch die einzelnen Bereiche an im Bau, dass man dort wie viel Prozent von eben nicht erneuerbaren Energien, CO2, wird im Bau ausgestoßen.
Im Moment haben wir etwa 15% von den Emissionen im Bau, das heisst, also in den Gebäuden, das ist aber Heizung, das ist nicht der Bau, also nicht der Rohstoff, Zement etc.
Das ist
der Gebäudesektor ist der einfachste, oder? Keine Ölheizung mehr, sondern eine Wärmepumpe. Es funktioniert, das ist eine reine Frage von Anreizsystem und mit dem hat man jetzt mit den 2 Milliarden, die in diesem Gesetz stehen, setzt man einen Anreiz, wer etwas macht, wird dabei unterstützt.
Aber was ist mit dem Bau? Eben mit Beton. Beton, ich habe das gelesen, so im Buch von Bill Gates, ist einer der grössten Produzenten von CO2 weltweit, oder?
Nein, nicht gerade einer der grössten. Aber es ist einer der schwierigen. Oder? Das ist der, den man nicht so einfach ersetzen kann. Ist in diesem Gesetz zum Beispiel jetzt noch nicht berücksichtigt. Also man kann natürlich mit weniger Beton, man kann versuchen Recycling-Beton, wo das CO2 drinnen gebunden ist. Es gibt ganz viele Möglichkeiten.
Ja, aber wie weit ist man da schon? Also ich höre da verschiedene Sachen. Ah, es gibt jetzt irgendwie ein Beton, der nicht mehr so umweltschädlich ist. Ist das
ja
wirklich wahr?
Ja, das gibt es. Neustark ist so ein Spin-off, wo der TTL beteiligt ist. Kann man machen. Tempo hat ganz spannende Sachen, dass man versucht, Kohlenstoff im Beton innen zu versorgen. Das kann sie als Speicher zu brauchen. Das Problem ist natürlich, es muss irgendwie zertifiziert sein und es muss vor allem auch günstig sein.
Und ist es nicht weder das eine noch das andere?
Zum Teil ist es, aber zum Teil noch nicht, weil es noch nicht ganz so weit ist. Aber vor allem ist es halt der Preis. Oder? Wenn der Bauherr einfach findet, hauptsächlich günstig, dann wird er nicht auf so ein Produkt setzen. Das heisst, okay, es braucht irgendeinen Anreiz oder irgendetwas, das das fördert.
Aber zum Beispiel einer von der grossen Verursacher ist ja auch Daten, Datenzentren etc. Wie soll man denn dort irgendwie eingreifen?
Nein. Datenzentren brauchen Strom, aber Strom kann super sein.
Also, ah, okay,
das heisst, aber man muss einfach die Stromversorgung super machen. Also, kein Öl und kein Gas und keine Kohle für die Stromversorgung. Insbesondere keine Kohle, das ist das Schlimmste. Und dann sind Datenzentren nicht das Problem.
Aber eben dort, wo das Problem ist, eben Stromproduktion an und für sich ist ein Problem, wenn man jetzt umschaut, oder? Also, reden wir doch über das, also auch wie das politisch austariert wird in der Schweiz. Wieso ist man erst so vor kurzem auf die Idee gekommen, zum Beispiel eben so Solaranlagen hoch in den Bergen zu machen?
Wir werden in der Schweiz eine Herausforderung haben, dass wir im Winter genug Strom haben. Und das ist einerseits, weil wir das Gas nicht mehr haben in Deutschland und damit dort gewisse Sachen nicht mehr. Wir werden Kernkraftwerke müssen ersetzen und wir brauchen mehr Strom für die Gebäude und für die Fahrzeuge. Jetzt kann man das auf den Dächern machen im Flachland, aber wenn es Nebel hat, dann funktioniert das schlecht. Das heisst, im Winter müssen wir irgendwie möglichst hoch raufgehen, sei es auf Hausdächer immer noch oder halt eben auf Freiflächen Photovoltaik in den Bergen. Die hätten einen wesentlich höheren Winterertrag.
Ja, eben. Warum ist da erst vor kurzem ist man da drauf gekommen, dass es so ein ehemaliger SP-Präsident aus dem Wallis muss machen, der Peter Bodemann, dass man da überhaupt irgendwie auf das gekommen ist? Hättet ihr den ETH auch schon ein bisschen einen Beitrag leisten können?
Also die Technologie ist natürlich schon lange da,
ja, aber
Diskussionen aber auch. Aber wir haben über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, Situationen gehabt, wo der Strompreis bei 5 Rappen war. Und das war eigentlich alles defizitär. Oder sogar die Wasserkraft hat gesagt, sie sei defizitär, weil sie tiefer verkaufen als Gestehungskosten. Das heisst, es hat niemand Interesse gehabt, irgendetwas zu bauen, weil es sich nicht lohnt.
Und warum hat es sich nicht gelohnt? Einfach, weil wir die Atomkraftwerke noch hatten, weil wir viel Import hatten, hat man da zu wenig gemacht, um auf Erneuerbare umzustellen?
Man hat genügend Stromversorgung gehabt, insbesondere auch günstigen Strom aus dem Ausland, der Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus Deutschland. Und es hat keinen Anreiz gegeben. Also solange der Preis halt tief ist, gibt es keinen Anreiz, etwas zu ändern. Und jetzt hat mit der ganzen geopolitischen Veränderung, mit dem Gas, mit dem Auslaufen von der Kernkraft in Deutschland, aber irgendwann wahrscheinlich auch in der Schweiz, hat sich plötzlich das wahnsinnig akzentuiert.
Das heisst also, für Sie als Klimaforscher ist es gut, dass der Strompreis hochgegangen ist. Dann auf diese Art und Weise kann man schnell Erneuerbare produzieren und starten, also, auch bei uns.
Der Preis muss nicht das einzige Signal sein, man kann das auch anders lösen, aber es ist klar, wenn der Energiepreis hochgeht, dann hat das einen Anreiz, dass man an anderen Orten etwas macht. Es hat übrigens auch einen positiven Anreiz, dass man irgendwann mal über die Effizienz redet. Also man könnte in der Schweiz 30% wahrscheinlich Strom sparen. Und das macht es niemand. Weil niemand denkt überhaupt über Strom nach. Es war so billig gewesen.
Aber also, jetzt haben wir
jetzt. Wir sollten mal über Effizienz auch noch reden.
Gut, also Effizienz. Aber jetzt beispielsweise, also offenbar in der heutigen Zeit sehr effizient, wenn man das machen würde. In den Bergen, aber jetzt die Grünen sind dagegen. Ausgerechnet die Grünen. Die Grünen sind gegründet worden eigentlich auf der Basis gegen Atomkraft. Haben sie durchgebracht. Und jetzt sind sie auch noch gegen das. Und jetzt hat sich da irgendwie eine Art eine Gegnerschaft gebildet. Zum Beispiel der NZZ ist gestanden, das sind die Klimakommunisten, die wollen uns zurückführen in Zeit vom Gotthelf, oder? Die sind gegen alles. Und die Grünen, wo stehen Sie da in dieser Debatte?
Ja, also zu dem Beitrag von den Klimakommunisten, das hat sich gelesen wie ein Weltwochenartikel. Habe ich ziemlich befremdet gefunden von einer NZZ. Aber lassen wir das.
Nein, ich bin schon noch entscheidend in der Diskussion. Weil Sie gelten als Klimapopulist, die anderen sind Klimalügner, dann gibt es Klimakritiker. Also die Diskussion ist unglaublich emotional mit solchen Begriffen.
Wer schreibt Klimapopulist? Das ist wieder die Weltwoche. Ich glaube, man darf das nicht allzu ernst nehmen. Aber kommen wir zurück zu der Frage. Ich bin nicht der Grüne. Ich finde, man muss im Energiebereich einen gewissen Pragmatismus haben. Ein Blackout unkontrolliert kostet uns 100 Milliarden pro Woche. Das können wir uns nicht leisten.
Was?
100 Milliarden wow. Jede Woche in der Schweiz. Wir können uns nicht leisten, dass wir zu wenig Strom haben. Das heisst, wir müssen alle Register ziehen, die wir haben. Und das heisst wahrscheinlich auch einen Ausbau von der Wasserkraft, dort, wo es noch möglich ist. Das heisst eben wahrscheinlich auch einen gewissen Teil Photovoltaik in den Bergen oder auf Landwirtschaftsflächen. Das heisst aber auch Windenergie. Man muss das sorgfältig abwägen mit Umweltverträglichkeitsprüfung etc., wo dass man das macht. Man kann nicht einfach blind bauen, aber es braucht dort irgendwo Kompromisse.
Aber warum sind jetzt ausgerechnet die Grünen? Ja. Also ich meine, das wären eigentlich ihre Verbündete, oder? Sie haben sie wahrscheinlich als Verbündete verstanden und jetzt plötzlich eben sind die gegen alles. Und das deutet darauf ein, dass sie sagen, eben Stromsicherheit und so ist nicht unser grosses Thema, es muss einfach weniger verbraucht werden.
Yes, ich glaube, ich würde das weder als Freunde noch als Finden bezeichnen. Ich versuche, die Fakten zu positionieren und zu sagen, das ist das, was nötig ist und das ist das, was es braucht.
Aber das heißt, wert doch Diskussion.
Ja,
total.
Ganz ehrlich, wir haben ein Problem, dass wir uns politisch selber im Weg stehen. Es ist dominiert durch partikuläre Interessen von Leuten, die sich gegenseitig bekriegen, statt dass sie zusammenstehen und Lösungen finden.
Aber das ist
ja manchmal frustrierend.
Ja, aber das ist frustrierend, eben, dass da von ganz links und ganz rechts zum Teil ähnliche Positionen eingenommen werden. Und dann hofft man in der Mitte einigermaßen genug Vernünftige zu finden. Oder? An die appellieren sie vor allem, oder?
Ich appelliere eigentlich an alle. Oder im Moment habe ich das Gefühl, die GLP ist die, die fast die pragmatischsten Lösungen bringt. Aber ich glaube, es wäre für alle besser, wenn sie ein bisschen weniger Eigeninteressen hätten. Und das gilt auch für die Wirtschaft, für die Stromkonzerne. Und sich mehr würde überlegen, was braucht denn eigentlich die Schweiz, als was brauchen sie allein.
Eben, aber jetzt zum Beispiel hat man ja offenbar Angst in Bern, im Ständerat. Da hat man das ein bisschen abtempiert, zum Beispiel eben wegen Solaranlagen in den Gebäuden. Hat mir geschonen, dass man das extra macht, um die Leute ein bisschen zu beruhigen. Der Staat tut euch nicht etwas vorschreiben, dass man jetzt schon Angst hat vor einem zweiten Nein. Ist das bei Ihnen auch so angekommen?
Ja, das ist natürlich immer ein politisches Austarieren, oder? Aber vor 30 Jahren hat man den Leuten gesagt, ihr müsst den Luftschutzkeller bauen, wenn ihr ein Haus baut. Es hat niemand gefragt, ob man das will oder nicht. Es hat einfach gesagt, das ist jetzt notwendig und du baust jetzt das. Und jetzt diskutiert man über eine Solarpflicht auf dem Dach. Man könnte wirklich sagen, das braucht es jetzt.
Sie sind der Meinung?
Also, auf den Bestehenden ist vielleicht noch etwas anderes, weil die haben vielleicht kein Geld, aber wer eine Million in ein Haus kann investieren kann, der kann auch noch ein paar 10'000 in eine Solaranlage investieren. Wäre von mir aus gesehen durchaus vertretbar.
Was meinen Sie eigentlich zur Atomenergie?
Wir haben Kraftwerke in der Schweiz, die laufen und die kann man von mir aus gesehen so lange laufen, wie sie sicher sind und wie sie noch gezahlt werden. Das ist die Meinung der meisten Leute. Wir brauchen wahrscheinlich die, dass wir überhaupt den Übergang schaffen können.
Dass wir die ersetzen würden durch neue Technologie.
Neue Technologie gibt es im Moment nicht. Das ist, wir sagen, die sogenannte PowerPoint-Reaktoren. Das gibt es auf einem PowerPoint-Schema, aber in der Wahrheit gibt es noch nicht. Ein neues Kraftwerk auf bestehender Technologie zu bauen in der Schweiz würde 20 Jahre dauern.
Wenn aber warum? Also in China wird jeden Monat ein Kraftwerk in Betrieb genommen.
Ja, aber sie werden natürlich nicht in einem Monat gebaut.
Ist ja klar, wenn man jetzt würde anfangen oder die Planung würde anfangen, dann könnte man da vielleicht den Übergang ein bisschen sanfter machen. Aus ihrer Sicht, oder? Aus der Klimasicht, wäre das nicht sinnvoll?
Aus Klimasicht ist das Atomkraftwerk durchaus eine Option. Das ist CO2-frei. Aber eben, wir brauchen in der Schweiz mindestens 5 Jahre für einen politischen Prozess. Wir brauchen eine Volksabstimmung und einen Standort. Und dann braucht es 15 Jahre Bauzeit. Und das kommt nicht von mir, das kommt von den Leuten, die in diesem Bereich arbeiten.
Und so lange in 20 Jahren hätten wir sie dann, wenn wir jetzt anfangen würden.
Wenn jemand das Gefühl hat, in 20 Jahren brauchen wir das, dann kann man von mir aus jetzt anfangen. Aber das ist ein Scheinargument. Es ist eine Scheindebatte, die ablenkt von dem, dass wir jetzt müssen anfangen im Bereich der CO2.
Ja, aber vielleicht sollte man beides machen.
Vielleicht sollte man beides machen.
Sie sind ein bisschen zurückgehalten. Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich da ein bisschen auf schlüpfriges Gewand begeben, wenn Sie würden sagen, das wäre doch gut, zusätzlich zu den Erneuerbaren, wie wir sie haben, dass man eben auch noch Atomenergie hätte?
Wenn die Schweiz und die Politik finden, dass das der richtige Weg ist, dann kann sie das machen. Ich finde, es ist nicht der zielführende Weg, weil es dauert zu lang, es kostet zu viel und es wird es niemand mehr brauchen. In 20 Jahren werden wir es nicht mehr brauchen, weil es andere Optionen gibt, die günstiger sind.
Wie ist denn in 20 Jahren? Mit was werden wir Strom machen in 20 Jahren?
Die erneuerbaren Energien sind heute schon an den meisten Standorten in der Welt die günstigste Energieform. Und Solar ist um einen Faktor 10 billiger geworden in 10 Jahren. Wind ist massiv billiger geworden. Auch Offshore-Wind, der niemand stört. Batterien sind um Faktor 10 billiger geworden in 10 Jahren. Die Entwicklungen sind so rasant.
Aber wie geht das so noch weiter? Ich meine, wir haben ja das Gesetz gehabt bei den Transistoren, wo das eben jede, ich glaube, 18 Monate Verdoppelung etc. Aber irgendwann ist dann mal gut gewesen und so. Könnte das da auch eintreffen?
Natürlich geht es nicht unlimitiert weiter, aber wir sind heute an einem Punkt, an guter Lage im Nahen Osten produziert man Strom aus Solar für 1,5 Rappen pro Kilowatt. Kilowattstunde ohne Subvention.
Politisch ist nicht ganz so einfach, dort Anlagen zu bauen. Man könnte es auch im Süden von Europa machen, aber dort passiert ja nichts.
Man könnte es in Marokko machen.
Warum passiert das nicht?
Das offenbar, ist eine Politikfrage.
Offenbar nimmt man die Risiken nicht in Kauf. Oder was ist los?
Ja, an gewissen Orten ist es ein politisches Problem. Es hat ja das Projekt Desertec in Afrika, dass man einfach die Rechtssicherheit nicht hat. Wenn man das baut, dann muss man 30 Jahre darauf zählen, dass es da funktioniert. Und die andere Frage ist natürlich, wie kommt der Strom in die Schweiz? Oder? Da sind wir bei den ganzen Stromabkommen, EU-Rahmenabkommen. Und das ist ein heisses Eisen. Aber ganz, ganz ehrlich, wenn wir die Stromversorgung in der Schweiz verlässlich, zuverlässig machen, dann müssten wir ernsthaft über eine verengere Zusammenarbeit mit Europa nachdenken.
Also man redet ja eben netto null CO2. Wie ist das bei der Landwirtschaft eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage.
Gute Frage heisst, es gibt keine gute Antwort.
Es ist kein Zufall, dass in diesem Gesetz die Landwirtschaft ausgeklammert ist. Sie ist eine Herausforderung. Oder?
Wir haben... Wie viel Prozent von CO2 kommt von der Landwirtschaft?
Ja, grösser noch nicht. 10-15%. Je nachdem, wo man Grenzen setzt, was ist, gehört jetzt alles dazu? Ist es ein Traktor, ein Fahrzeug oder ist das Landwirtschaft? Aber wir haben eine hohe Anzahl Tiere in der Schweiz. Die verursachen, die schossen sehr viel Methan aus. Und wir haben einen hohen Konsum von
Methan ist schädlicher als CO2?
Methan ist pro Molekül schädlicher, aber in geringeren Mengen. Unter dem Strich ist CO2 wichtiger als Methan, aber wir müssen beides lösen, wenn wir auf Netto.
Also das heisst, ihr müsst nicht nur auf erneuerbare Energie gehen, sondern auch fleischlose Ernährung, oder?
Nicht zwingend ganz fleischlos, aber vielleicht nicht jeden Tag Fleisch. Und dann muss man ich bin nicht total vegetarisch, aber wir haben massiv reduziert. Das ist natürlich noch einmal pro Woche und in einer vernünftigen Menge. Man muss versuchen, dass man Futterzusätze, zum Beispiel den Methanausstoss, kann reduzieren.
Kann man das machen?
Ja, selbstverständlich.
Aber man kann wie viel?
Hohe Zahlen, ich kann es nicht exakt sagen, aber grössenordnung 60, 70 oder noch mehr Prozent könnte man reduzieren, wenn man den Kühen etwas futtert. Vielleicht geben sie ein paar Prozent weniger Milch. Dann muss man halt irgendwie schauen, was das heisst. Aber die Landwirtschaft, warum ist es so schwierig? Wir haben natürlich, ob man es will oder nicht, in der Schweiz eine wahnsinnig starke Lobby für die Landwirtschaft. Und das macht es politisch extrem schwer, etwas zu verändern.
Danke vielmals. Sehr interessant gewesen, sehr spannend, was Sie uns erzählt haben. Letzter Titel noch.
El mismo sol.
Der Journalist Kurt Pelda war mittlerweile schon viermal in der Ukraine. Kurz bevor er zu seiner fünften Reise aufgebrochen ist, hat er in einer Sendung von seinen Erfahrungen berichtet. Mich hat vor allem interessiert, was er von seinem nächsten Besuch dann auch erwartet.
Ja, eben, jetzt ist Ende der Schlammsaison, hängt ein bisschen vom Wetter ab. Und wenn der Boden wieder härter wird, dann wird die Gegenoffensive von der Ukraine kommen mit den neuen Leopard-Panzer.
Die sind aber noch nicht dort, oder?
Doch, doch. Also gewisse sind schon dort.
Ah ja, weißt du das? Ja. Also wie viel denn?
Ja, vielleicht 10 oder 12. Das sind geheime Sachen. Also man sieht natürlich Bilder.
Aber 10 oder 12 kann man noch nicht entscheiden.
Nein. Aber es sind ja nicht nur mit Leoparden, also es sind dann noch Bradleys, es sind, ich weiß nicht, Marder sind glaube noch nicht dort. Aber das kommt, also vielleicht kommt die Offensive auch erst im Mai oder im Juni, das wissen wir einfach nicht. Aber ich kann ja nicht einfach jetzt hier warten, bis das kommt, sondern ich gehe jetzt mal an. Und es gibt viele Sachen, auch unabhängig von dieser Offensive, wo wichtig wäre, darüber zu berichten. Im Krieg kann immer alles anders kommen, oder? Das wissen wir einfach nicht.
Vor einem Jahr hast du gesagt, ja, das kann Monate gehen. Nein, es kann ein Jahr gehen oder noch mehr. Und was meinst du jetzt?
Also ich glaube nach wie vor nicht, dass der Krieg in diesem Jahr noch zu Ende geht. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal im Sommer oder im Herbst Verhandlungen wird geben, weil ich schon eigentlich erwarte, dass die russische Armee jetzt im Laufe des Sommers in ernsthafte Probleme kommt.
Aber man sagt ja, beide Seiten haben vor allem Munitionsprobleme. Und die Frage ist da der Nachschub gesichert? Und das ist eine Frage, wo glaube ich noch keine richtige Antwort gegeben worden ist.
Nein, das sind natürlich auch Sachen, die zum Teil geheim sind. Also wir reden davon, dass täglich bis zu 20'000 Granaten von beiden Seiten verschossen werden. Und was ich schon im letzten Sommer selber bemerkt habe, ist, dass der russische Munitionsverbrauch drastisch zurückgegangen ist. Bei den Ukrainern, die haben natürlich auch Munitionsprobleme, aber sie kriegen jetzt zunehmend NATO-Waffen und NATO-Munition ist schon vorhanden und vor allem werden jetzt Produktionskapazitäten massiv ausgeweitet.
Aber das geht nicht so schnell, liest man.
Ja, ja, aber die Amerikaner produzieren auf Hochtouren. Also wir reden immer nur von den paar wenigen Waffenfabriken in Russland, die 24 Stunden, 7-mal in der Woche, also wirklich voll produzieren. Aber das ist im Westen mittlerweile auch so. Und es gibt natürlich auch grosse Vorräte an den westlichen Waffen, also Granaten, zum Beispiel in Südkorea, die sind ja immer eigentlich vorbereitet. Das kommt. Und man muss einfach auch noch mal sagen, die Ukraine hat auch die Möglichkeit, Präzisionsgranaten zu verschießen, also gelenkte Granaten, und brauchen dadurch viel weniger Munition, um Ziel zu treffen. Also heute zum Beispiel ist ein Video rausgekommen, mit möglicherweise sind das die neuen gelenkten Bomben, die Ukraine bekommen haben. Das sind also alte Bomben, westliche Bomben, die aber mit Flügeln, mit einem Lenkmechanismus ausgerüstet sind, also relativ günstige Waffen, und die jetzt eingesetzt werden als Präzisionswaffen. Und das ist wirklich etwas, das haben die Ukraine vorher nicht gehabt. Das sind dann wirklich schwere Bomben, die auch die grössten Bunker, also nicht die grössten, aber sehr grosse Bunker zerstören können.
Und vor allem kommen sie jetzt auch noch über Sättige, die weitergehen, bis zu 160 Kilometer.
Das haben die Amerikaner
gesagt, bisher nicht. Sie haben Angst gehabt, das geht dann nach Russland rein. Aber offenbar ist man in Amerika der Meinung, man muss da doch noch ein bisschen mehr machen. Und der ehemalige NATO-Chef Stavridis hat ja gesagt, wir haben zu wenig und zu zögerlich gemacht. Und ich glaube, auch der Lloyd Austin, der neue amerikanische Verteidigungsminister, hat das gecheckt. Und jetzt fahren sie es nochmal richtig auf, oder? Ist das auch dein Eindruck?
Sie müssen, weil die Russen sind ja nicht blöd. Also sie haben auf die HIMARS-Rakete, eben Reichweite 70, 80 Kilometer, haben sie reagiert, indem sie ihre grossen Munitionslager, Verkehrsknotenpunkte weggenommen haben von der Front, damit sie außer der Reichweite von diesen Raketen gewesen sind. Und jetzt mit 150, 160 Kilometer Reichweite gibt das immer ein grösseres Problem. Sie müssen ihre grossen Munitionsdepot weiter zurücknehmen.
Also das ist ja zum Teil nach Russland rein.
Ja, je nachdem, wo das ist. Also, es ist immer ein das Problem, solche Waffen dann auf wirklich russischem Territorium einzusetzen. Also, da haben wahrscheinlich die Amerikaner
eben, aber sie müssen, um sie zu schützen. Dort, ja.
Aber im Süden von der Ukraine ist ein breiter Streifen ist von den Russen eingenommen worden. Und das heisst, wenn sie eben 100, 150 Kilometer hinter der Front ihre Munitionsdepot haben, müssen Lastwagen das dann vorbringen. Und die Russen haben viel zu wenig Lastwagenkapazität. Der Nachschub von den Russen ist auf das Eisenbahnnetz ausgerichtet. Und das wissen natürlich die Ukrainer. Ukraine und sie versuchen, das Eisenbahnnetz entweder zu treffen, also das Eisenbahnnetz auf ihrem eigenen Territorium, das jetzt von den Russen benutzt wird. Und das führt dazu, dass sich die Nachschubprobleme der Russen verstärken, weil sie längere Distanz jetzt mit dem Lastwagen zurücklegen
müssen. Aber die Ukraine wollen ja, wie man gehört, angreifen. Sie müssen das machen, damit das nicht irgendwie so ein eingefrorener Konflikt wird. Seit Monaten ist da nichts passiert. Aber die Russen haben sich offenbar befestigt, oder? Hinten dran wird das nicht mehr ganz so einfach wie bei Kharkiv.
Ja, das stimmt. Also vor allem im Süden, Richtung Krim, haben sie grosse Befestigungsanlagen gemacht, auch an den Stränden von der Krim. Also die Russen rechnen mit einer Landungsoperation.
Haben denn die Ukrainer Seestreitkräfte?
Nicht wirklich, aber sie haben natürlich schon auch Landungsboote jetzt bekommen. Das sind auch Sachen, da wissen wir nicht genau, was läuft, aber es hat immer wieder auch kleine Landungen gegeben. Aber das ist vielleicht einfach so eine Vorsichtsmaßnahme von den Russen. Aber interessant ist natürlich das, was sie nördlich von der Krim gemacht haben, um einen Angriff von der Ukraine, also einen Landangriff, zurückzuschlagen. Und dort haben sie das zum Teil mit ihren alten Karten gemacht, haben generell festgelegt, jetzt müssen wir hier einen Graben bauen und hier kommt ein Panzer sperren und Minen. Und zum Teil, die Karten sind so ungenau und halt alt, dass sie teilweise die Gräben auf der falschen Seite vom Hügel gemacht haben, also anstatt oben auf der Krete oder vor der Krete die Panzergräben, damit Panzer nicht über die Krete fahren, haben sie es auf der südlichen Seite angetan, 300-400 Meter, einfach verkehrt. Und das heisst, dass die Ukrainer hinter dem Hügel können in Deckung gehen und auf die Gräben, die dann draussen drin werden, sie abschiessen. Aber, also man ist ja im Krieg, versucht man immer möglichst oben zu sein. Also das ist ein riesen Bauwerk.
Aber das heisst, die Russen sind immer noch ganz schlecht unterwegs, schlecht organisiert, immer noch technisch hinterherhinkend.
Ja, und es wird halt einfach zentral entschieden, weit weg vom Schlachtfeld. Also eben, wenn man mit Papierkarten heute noch so operiert, dann hat man ein Problem. Aber es ist nicht so, dass allein die Russen das Problem haben, sondern das Denken, dass man alles weit weg von der Front entscheidet und die lokalen Kommandanten müssen dann umsetzen, was weit weg entschieden worden ist, das hat es auch bei der Ukraine und das hat zu starken Spannungen innerhalb der Armee.
Eben, ich habe das am Freitag gelesen in einem Artikel im Tagesanzeiger, dass es da zwei Schulen gibt, eben die alte sowjetische Schule in der Ukraine und die neue westliche und dass die NATO-Doktrin nicht überall sich hat können durchsetzen.
Nein, es sind natürlich vor allem die alten Offiziere, die jetzt natürlich im Generalsrang sind, die haben noch sowjetische Ausbildung gehabt und die wollen das so machen, wie sie das halt gelernt haben. Und ihre jüngeren Offiziere, die wissen, wir sind vorne, wir sehen, wie es ist. Also es muss der lokale Kommandant eigentlich entscheiden, wo baut er jetzt den Schützengraben, wo baut er den Bunker, wo tut er seine Panzerwehrwaffen an. Das kann nicht einer entscheiden, der weit weg ist. Also eine Karte, auch eine Satellitenkarte, das ist ja schön und gut, aber wenn man selber dort ist, kann man es einfach besser entscheiden.
Aber Zelensky hat doch ziemlich viel Wechsel gemacht. Und ich glaube, eben der oberste Stabschef oder Kriegsminister, ich weiß nicht, was sein Rang ist, der ist, glaube ich, 49, ist nicht so ein alter.
Nein, er ist auch sehr beliebt. Aber die Kritik jetzt vor allem bei den Leuten in Bachmut ist vor allem am Heereschef, am Sirski. Dem werfen jüngere Offiziere wirklich zum Teil Unfähigkeit vor. Und
also, was sagen Sie denn? Was ist denn Kritik? Weil es ist ja offenbar der Streit, soll man Bachmut halten oder soll man sich zurückziehen? Was ist besser langfristig, dass man kurzfristig dort noch möglichst viele russische Söldner tötet? Und damit aber auch eigene Leute riskiert, zum Teil gut ausgebildete Truppen. Oder sollte man da sich zurückziehen und sich dann wirklich auf die nächste Offensive konzentrieren?
Was richtig oder falsch ist, können wir nicht entscheiden, hier aus 2,5
Aber das ist der Streit, der dort ist.
Aber es ist, also zum Beispiel, was mir Junge erzählt haben, die in Bachmut oder Umgebung stationiert gewesen sind oder immer noch sind, dass der General Sirski halt einfach, wenn es schlecht gegangen ist, einfach noch mehr Truppen nach Bachmut geschickt hat, die in die Gräben reingetan hat und die sind dann quasi das Opfer von der russischen Artillerie geworden. Und das sei falsch, haben die jungen Leute gesagt. Man hätte die müssen umgehen und sie in der Flanke an, also so, wie man es im Krieg eigentlich macht.
Vor ein paar Monaten war die neue Strategie der Russen, man zerstört die Infrastruktur der Ukrainer, lässt die leiden in diesem langen, kalten Winter. Und auf diese Art und Weise kann man auch die Moral brechen. Hat es funktioniert, Kurt?
Nein, ich war ja im Dezember und Januar dort und ich habe so nie gefroren. Die Wohnungen waren warm. Und natürlich hatte es Stromausfälle gehabt, also vor allem in Odessa. Das ist wahrscheinlich die Stadt, die am stärksten betroffen
war. Aber warum eigentlich?
wahrscheinlich an einem schlechten Ort vom Netz, das ist ja relativ weit im Südwesten, oder es sind halt dort wirklich Infrastrukturanlagen getroffen worden, wo halt fatal war für die Stadt. Also das ist auch heute, glaube ich, noch so, dass sie immer noch Probleme haben. Aber mittlerweile sind natürlich so viele Generatoren angekommen. Also man kann die auf dem Flohmarkt kaufen, mittlerweile die kleinen, und die grossen sind aus dem Westen, aber auch von asiatischen Ländern geschickt worden, und die überbrücken natürlich einen gewissen Teil von dem Strommangel.
Und wie ist das um die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln?
Also in der grossen Stadt ist das praktisch vergleichbar mit der Situation in der Schweiz. Also Supermärkte sind bestens ausgestattet. Anders ist es in Frontnähe. Dort hat es auch noch Supermärkte, aber die haben natürlich nicht so viel Auswahl. Dort ist es überhaupt schwierig. Also die Leute, die dort überleben, sind häufig ältere Leute.
Weil die ja nie hingehen, weil die haben Angst, wenn sie weggehen, dann haben sie nichts mehr.
Ja, aber zum Beispiel jetzt in Bachmut ist es sicher so gewesen, dass die Leute, die geblieben sind, mehrheitlich pro-russisch gesehen sind. Und quasi
und dann lassen sie sich von den Russen verbomben.
Ja.
Das ist aber auch noch lässig.
Ja, gut, aber es gibt, ich habe mit heute auch geredet, die gesagt haben, ja, wir freuen uns, wenn die Russen kommen. Mhm. Das ist eine Minderheit. Oder? In Bachmut hat es 70'000 Leute gehabt. Da sind jetzt am Schluss vielleicht noch 1'000 sind Zivilisten noch dort gewesen. Ich nehme an, dass die mittlerweile auch weggegangen sind, weil jetzt Bachmut ist unmöglich. Oder?
Ist eine Ruinenstadt.
Ja,
ähnlich,
aber das hat jedenfalls nicht funktioniert, die Leute in die Steinzeit zurückzubomben und dann irgendwie zu einem Aufstand quasi die zu animieren gegen den Zelensky und gegen den Krieg, sondern das hat eigentlich mehr noch den Hass von der Ukraine gegen die Russen gestärkt.
Gibt es eigentlich schon klare Zeichen vom Wiederaufbau, wo man Sachen versucht, schon jetzt wieder zu bauen?
Ja, also bei den Brücken und überhaupt Strassen, das ist schon enorm wichtig für den Krieg, aber auch für den Nachschub von zivilen Gütern, für eben, dass die Supermärkte gefüllt sind. Und da sind die Ukrainer da wirklich erstaunlich gut. Man sieht sie eigentlich im ganzen Land immer wieder versuchen, sie die Strassen wieder zu reparieren. Da fahren jetzt dann auch ihre Panzer drauf rum und das macht die Strassen kaputt.
Das weiss ich als alter Panzersoldat.
Genau, oder? Und das muss man dann irgendwann mal reparieren. Und auch Brücken, die zerstört worden sind durch den Krieg, da sind sie konstant dran, Eisenbahnlinien. Also das ist der wichtigste Aufbau. Der ist natürlich nur Tempo, kann ja wieder kaputt gemacht werden, aber das funktioniert.
Der Zelensky hat gesagt, das zweite Jahr, wo man nicht richtig aussehen kann, Landwirtschaft ist ganz wichtig, der Ukraine, grosse Teile sind besetzt von der Russen, aber auch andere Teile sind vermint, dass das könnte das Problem geben.
In gewissen Regionen ist das sicher so, aber ich habe gerade im Donbass mit einigen Bauern geredet, also in der letzten Erntesaison, im Herbst, und die haben gesagt, ja natürlich, wir säen hier wieder aus. Es gibt Gebiete, also die direkt an der Front sind, da sieht man, ist es nicht geerntet worden, und da hat es Minen und sehr viele Blindgänger, da kann man natürlich nicht Landwirtschaft betreiben im Moment. Aber das Problem mit den Minen ist eben schon auch, also ich würde jetzt mal vermuten, dass die Mehrheit der Minen von den Ukrainern gelegt worden sind. Die wissen, wo die Minen sind, und ukrainische Minenfelder sind immer gekennzeichnet. Mhm. Also auch mitten in den Weizenfeldern. Also ich habe in der letzten Erntesaison die grossen Erntemaschinen gesehen. Die haben dann schön einen Kreis um das Minenfeld. Das ist angezeichnet gewesen, und dort haben sie natürlich nicht geerntet. Und die haben einfach drumherum abgeerntet, und dann ist einfach ein Teil vom Feld ist halt einfach stehen geblieben, dort wo die Minen sind.
Also sie sind zum Teil wirklich überraschend gut organisiert unter schwierigsten Verhältnissen. Und die allgemeine Stimmung, du bist ja jetzt eben, du gehst diese Jahre wieder, aber du bist ja täglich in Kontakt mit der Ukraine. Wie ist die Stimmung gegenüber den Russen, gegenüber dem Krieg, gegenüber dem Zelensky?
Es gibt viele Leute, die Zelensky nach wie vor nicht mögen.
Aus welchen Gründen, mit welchen Argumenten?
Weil sie zum Beispiel sagen, er hat zu wenig gegen Korruption gemacht. Aber es gibt kaum Leute, die seine Leistung jetzt während dem Krieg kritisieren. Oh, er hat zu wenig Waffen besorgt für uns. Also diesen Vorwurf habe ich jetzt noch nie gehört. Aber es ist natürlich, das Management von dem Krieg ist, der Zelensky ist kein guter Manager. Und
sind zum Teil,
also das höre ich immer wieder, sind keine guten Manager. Und das wird dann zum Teil aufgefangen durch Private, die dann im Hintergrund eben vielleicht die richtigen Entscheidungen fällen. Aber im Volk ist natürlich auch durch die Angriffe auf die Infrastruktur und die Massaker ist der Hass auf die Russen und auf die Leute, die mit den Russen kollaborieren, also ins Unendliche gewachsen.
Das gehst wieder. Habt Sorge, komm gesund heim. Danke dir vielmals und alles Gute. Was ist der nächste Titel gut?
Driver's Seat.
Driver's Seat. Sniffing the Tears. Nicola Rimoldi, der Gründer von Massvoll, kandidiert jetzt als Nationalrat. In der Luzerner Aglo ist er aufgewachsen, ist zuerst zu den Jungfreisinnigen gegangen. Und ich wollte von ihm wissen, ob das für ihn eigentlich eine natürliche Wahl war.
Nein, ich denke überhaupt nicht, weil vergleichen wir die politische Landschaft in Luzern, gerade auf dem Land, ist sehr eher CVP geprägt. Ich durch die Prägung aus meiner Familiengeschichte habe mich sehr schnell dafür entschieden. Ich habe natürlich keine Leute in der, die in der Politik sind, in meiner Familie. Also habe ich für mich selber entschieden, was sagt mir am meisten zu. Also es war Freiheit, also ist die logische Konsequenz damals gewesen, gut mit 18, in Gang zu den Jungfreisinnigen.
Genau, und dann hat man sie unter anderem mit Masken gesehen, haben sie sich abbilden lassen. Was haben sie damit signalisieren?
Damals, als ich, das war im Sommer ganz am Anfang, habe ich gedacht, ja, die Maske ist jetzt wirklich etwas. Ich habe eine Schwester mit einer Autoimmunkrankheit, bin davon ausgegangen, ich schütze sie mit dem. Ich habe dort noch nicht gewusst, dass das fertiger Quatsch ist. Heute würde ich das nicht mehr machen.
Mhm. Wie würdest du dich beschreiben als Typ?
Ich bin ruhig. Ich habe gerne Frieden. Ich habe gerne Freiheit. Ich geniesse gerne das Leben in vollen Zügen, zu jeder Sekunde. Setze mich für das, was ich für richtig halte, gebe dort Vollgas, habe angefangen, meinen ersten Job bei der Migros im Restaurant als Tellerwäscher, dann im Fußballstadion beim FCL, dann bin ich beim Schweizer Monat im Marketing gewesen und jetzt hauptsächlich für Massvoll tätig.
Das heisst, Sie leben von Massvoll?
Nein, ich habe ein kleines Jöppli nebendran, um meine Krankenkassenrechnungen können zahlen.
Ja, was heisst ein kleines Jöppli? Von einem kleinen Jöppli kann man das nicht alles zahlen. Also, Sie leben doch in erster Linie doch von dem, was bei Massvoll reinkommt.
Nein, wir haben da bei Massvoll von Anfang an sehr strikt. Von uns, von der Vereinskasse, sieht niemand nur ein Rappen. Alle müssen ehrenamtlich tätig sein.
Und wer kontrolliert das?
Das kontrolliert der Vorstand, der Revisoren, Generalversammlung, wie jedem anderen Verein.
Und ist das öffentlich? Kann man das anschauen? Also, wie viel Geld kommt denn da rein pro Jahr?
Gut, im 21 haben wir natürlich viel mehr Spenden gehabt als jetzt heute. Viel mehr Einnahmen, durch das gigantische Werbekampagnen schon machen können. 200-300'000 Franken. Mittlerweile ist das klar ein bisschen tiefer. Hauptsächlich finanziert sind wir durch Kleinspenden, durch einen kleinen Webshop etc.
Aber nochmal ganz klar, das kleine Jöppli. Was ist das für ein kleines Jöppli?
50% Job.
Büro. Was denn?
Büro, Marketing, damit ich einfach, wie gesagt, meine Miete und alles kann
und wo,
zahlen.
Und wo denn?
Da in Zürich.
In was für eine Branche?
Das ist auch eine Marketingagentur, die ich zum Schutz des Arbeitgebers nie publiziere, weil wir haben es in der Vergangenheit leider häufig gehabt, dass Leute von Massfall oder von anderen, sagen wir, Oppositionellen unterstützt haben. Hat es böse Briefe gegeben, Drohungen und dergleichen. Das leider in dem sehr aufgeheizten Klima, das wir haben, nach wie vor in der Schweiz.
Also, Sie haben über Ihre Familie geschrieben, damit man ein bisschen weiss, wo Sie herkommen. Sie haben gesagt, Ihr Urgroßvater sei von den Nazis ermordet worden, weil er nicht kollaboriert hat. In welchem Jahr war das?
Auf das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Das war, wo die Nazis auf Ungarn rausgekommen sind, dort ihr Unheil angerichtet haben und er sich dann geweigert hat, zu kollaborieren. Und er dann gefunden hat, lieber sterbe aufrecht, als mit diesen Siechen mitzumachen.
Aber wie ist er denn gestorben? Ist er ins Konzentrationslager gekommen? Oder wie ist das passiert?
Mit einer Kugel in seinem Kopf.
Mit einer Kugel in seinem Kopf. Und ihr Grossvater hat dann im Aufstand von 1956 gekämpft, tagelang auf der Straße. Können Sie da noch etwas erzählen?
Er war bei der Luftwaffe, hat dann dort sein eigenes Volk bombardieren, ist natürlich noch unter Kontrolle von Moskau. Anno dazumals hat er sich geweigert, ist auf die Strasse gegen die Sowjets dann kämpfen und hat sich dann entschieden, in die Schweiz zu flüchten, hat Leute mitgenommen, zu Fuß, hat sie in die Schweiz geführt, ist dann da inhaftiert worden als Militärangehöriger, illegale Grenzübertritt, sozusagen illegale Flüchtlinge in dem Sinn.
Was heisst das? Sind alle Ungarn sind ja in die Schweiz so gekommen?
Gut, er ist halt über die Grenze gekommen als Militärangehöriger, nicht der offizielle Weg wie alle anderen, sondern schlicht bei Nacht und Nebel.
Aber die meisten sind ja so gekommen. Dort war ja die Schweiz offen gewesen, man hat die empfangen. Ich mag mich noch sehr gut erinnern, ich kenne auch noch sehr viele Leute aus dieser Zeit. Da hat man nicht bei Nacht und Nebel über die Schweizer Grenze müssen kommen.
Hat man müssen, sicherheitshalber hat er es gemacht, damit er nicht gerade wieder ausgeliefert wird an die Russen. Es hat Vorfälle gegeben.
Hat nie,
die Schweiz nicht, aber andere Länder schon. Gerade in Österreich, im Flüchtlingslager Dreiskirchen, hat man wieder nicht alle behalten, sondern zum Teil auch wieder übergeschickt, wieder retour. Die Schweiz hat mein Grossvater eine neue Heimat geboten, ihn auch beschützt. Und da bin ich der Schweizer dankbar.
Ihr Vater ist gestorben relativ früh. Können Sie mal über das erzählen?
Mein Vater hatte Krebs, sehr schnell, sehr aggressiv. Ist im 2006 gestorben, bin ich 11 gewesen. Und das habe ich halt sehr schnell gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen.
Mhm. Und Sie haben geschrieben, Sie hatten zum Teil wenig Geld gehabt und haben schauen, dass Sie genug zu essen bekommen haben. Haben Sie Hunger gehabt?
Nein, das nicht. Da bin ich auch meiner Mutter sehr dankbar, die in diesen harten Zeiten durchgebissen hat, wirklich gekämpft hat. Und ich möchte, das ist auch der Grund, wieso ich mich politisch auch so engagiere, weil ich schlicht nicht möchte, dass es den Leuten schlecht geht in der Schweiz. Mit dem bin ich auch mit dieser Motivation in den letzten Jahren so aktiv gewesen, wo ich das Leid erlebt habe, was da passiert ist durch die Politik.
Sie haben, glaube ich, Covid dann bekommen, oder? Und haben auch längere Folgen, haben Sie mal gesagt?
Ja, das ist recht mit dem Schnaufen gehabt.
Okay, wie lange ist das gegangen?
Puff, das wüsste ich jetzt nicht mehr.
Gut, aber Sie wissen, sehr viele Leute haben heute noch Long-Covid-Folgen.
Und noch viel für mich haben sehr schwere Impfschäden.
Genau, Sie sagen das immer. Sie reden nur von den Impfschäden. Sie reden nicht davon, dass Millionen von Leuten nicht gestorben sind, weil sie geimpft worden sind weltweit, sondern Sie reden nur von Impfschäden, die in einem kleinen Ausmaß eingetroffen sind.
Wie kommen Sie auf das?
Ja,
wie ist das Ausmaß?
Ja, weil das einfach dokumentiert ist.
Ja, dokumentiert ist heute in Großbritannien, dass 9 von 10 Tote im Spital mehr als 2-mal geimpft sind.
Das ist widersprüchlich.
Das sind die offiziellen Zahlen von Großbritannien. Können Sie nachschauen?
Das sind nicht offizielle Zahlen. Doch. Sondern es sind Zahlen, die in gewissen Kreisen verbreitet werden. Also, Sie haben ja, als der Bundesrat Perse aufgetreten ist, haben Sie gesagt, er sei verantwortlich gewesen für die Pogromstimmung in der Schweiz. Können Sie mal eine Definition geben von Pogrom?
Das meint, dass eine gesellschaftliche Gruppierung, eine Minderheit, wie man so gerne möchte sagen, sei das aufgrund von irgendeinem Merkmal, mit Hilfe von staatlicher Macht, mit Gewalt aus der Gesellschaft ausgegrenzt wird, diffamiert, diskreditiert und entrechtet wird. Immer mit Gewalt. Das ist passiert bei uns ungeimpft, Herr Schawinski.
Also Pogrom ist, wenn man eben nicht der Staat, sondern irgendwelche Gruppierungen, vor allem im zuristischen Russland gegen Juden gewesen, wenn man ihre Häuser abgebrannt hat, wenn man sie ermordet hat, das sind Pogrom. Und Sie sagen, wir hätten das in der Schweiz gehabt. Ernsthaft?
Wir haben in der Schweiz eine Stimmung, die Ungeimpfte nicht mehr arbeiten dürfen, nicht mehr studieren dürfen, durch die ganze mediale Macht diffamiert worden sind, ausgegrenzt. Ja, wegen der Ungeimpften sterben die Leute daheim, wegen der Ungeimpften sind die Spitäler überlastet. Ist alles frei erfunden. Die Gewalt, die gesagt worden ist. Gegner von dieser Corona-Politik haben physische Gewalt müssen erleben.
Physische
Wir erinnern
Gewalt.
Uns an Blickkarikatur.
Es ist ja
die sieben Typen der Ungeimpften. Dann haben sie es gesehen vom Reza Raffi. Das hätte ja eins zu eins um Stürme können kopiert sein.
Aber Pogrom ist ein klarer belasteter Begriff. Und wenn Sie das auf die Schweiz übertragen, so wie Sie offenbar auch die Nazi-Zeit und Sowjetzeit irgendwie mit der Schweiz vergleichen, dann finde ich das schändlich. Sie wollen jetzt in die Politik gehen, wollen nach Bern gehen. Dann haben Sie vor kurzem noch gesagt, es wird keine Wahllisten geben von Maßvoll und ich selber. Ich kandidiere nicht. Maßvoll ist und bleibt außerparlamentarische Opposition. Es wird keine Wahllisten geben und ich selber, ich kandidiere nicht.
Wir haben eine neue Lageurteilung vorgenommen, sind schlauer geworden, haben uns aufgrund von neuen Tatsachen überlegt, doch, jetzt müssen wir den Weg ins Parlament versuchen. Dort wird Politik gemacht, rein außerparlamentarisch genügt nicht. Und also haben wir uns da umentschieden und gehen jetzt vollen Kampf in die Wahlen.
Einfach dort, weil das außerparlamentarisch nicht mehr so funktioniert, oder? Gehen Sie jetzt auf die andere Schiene?
Nein, im Gegenteil, es geht einfach darum, dass wir, wenn wir in der Schweiz fundamental etwas verändern, das macht man nicht auf der Straße, das gehört dazu, machen wir weiterhin, aber fundamentale Veränderungen passieren im Parlament.
Aber Sie sagen ja, so wie sowieso, das sagen alle Maßvollen in Luzern, werde sich ihr Verein nach der Pandemie wieder auflösen. Ich bin froh, wenn ich wieder mehr Ruhe und Frieden im Leben habe, sagt Rimoldi. In Zukunft möchte ich wieder meine Hobbys widmen, Fotografie und Reisen. Persönlich habe ich immer noch keine politischen Ambitionen. Alles Balkulatur, genau das Gegenteil ist der Fall jetzt.
Ich wünsche mir nach wie vor, ich könnte nach das VW-Büsschen kaufen, Koffer um voller Bücher, Bier und Zigarren und die Welt ein bisschen bereisen. Aber die Situation in dem Land, die ist ja so prekär. Grundrechte werden immer mehr außer Kraft gesetzt und niemand im Parlament verteidigt die. Niemand im Parlament garantiert, dass unsere Grundrechte nicht verletzt werden. Also fühlen wir uns verpflichtet, Gott zu kandidieren und die dann effektiv zu beschützen.
Also Sie kandidieren auf Ihrer eigenen Liste, auf Platz 1 natürlich. Logisch, wer hat das überhaupt bestimmt?
Wir haben im ganzen Land diverse Listen von Massvoll. Wo werden kandidieren? Da haben wir eine ehemalige, amtierende Kantonsrätin aus dem Thurgau, ehemalige Kantonsrätin aus dem Zürich. Da haben wir Geologen, Anwälte, Unternehmer. Nur ihr allein Massvoll ist viel, viel grösser als ihr allein. Das wird demokratisch bei uns beschlossen, wie jetzt auch das Wahlprogramm, wo wir in diesen Tagen dran am Schreiben sind. Das wird finalisiert und das ist alles ganz ein grosser Gruppenprozess mit Mitgliederumfragen etc.
Und da hat man einfach gesagt, der Rimoldi muss natürlich auf Platz 1, oder?
Gut, es
im, ist... Und dann im Kanton Zürich muss man noch sagen, Kanton Zürich ist in dem Sinne optimal, weil da natürlich die grösste Bevölkerungszahl ist. Das heisst, wir haben am meisten Nationalräte. Da braucht man nur 2,8%, um können gewählt werden. Wenn Sie im Kanton Luzern antreten wären, hätten Sie es viel schwieriger gehabt. Richtig?
Die Chancen sind gut. Wir bleiben optimistisch. Die Vision ist, dass die Schweiz erhalten bleibt als freies Land, wo die Leute in Frieden und in Wohlstand können alt werden.
Genau, das sagen dort alle Parteien. Das redet sie schon wieder mit Politiker. Aber sie haben zum Beispiel
aber
gesagt, habe ich sie beleidigt?
Politiker. Die Politiker, die wir hier in Bern oben haben, nein, das sind ja die schlimmsten Wände halt.
Ah ja, gut, okay, zu denen wollen sie jetzt gehen.
Genau deswegen, ja.
Ja.
Und dann laden nicht mal ein bisschen aufzumischen.
Und wenn sie nicht eine Fraktion anbringen, wissen sie, dann haben sie gerade null zu husten. Sogar wenn sie oder noch zwei andere gewählt hätten, hätten sie null zu husten.
Ja gut, verlieren kann man immer, aber ich finde, gerade deswegen
nein,
muss
sie
man
ja
antreten.
Sie wollen ja dazugehören, sie waren erst vor kurzem im Bundeshaus gewesen, da, wo der Herr Zelensky gekommen ist, hat sie den Herrn Glarner reingelassen, der offenbar haben sie da enge Verbindungen zu uns und zu der rechten Seite von der SVP. Und dort sind sie dann dort umgestürzt mit Zigarren. Jetzt müssen Sie noch etwas sagen zu Ihrem Habitus. Tun Sie mal ein der Rimoldi mit Zigarren und langen Haaren. Was sehen wir da?
Ich finde, das Leben ist verdammt kurz. Es kann jederzeit vorbei sein. Und ich habe mir schon vor vielen Jahren auch erlebt, auch durch meine Erlebnisse, sei das der frühe Tod vom Vater etc., gesagt, ich will das Leben aus vollen Zügen geniessen. Ich mache, was ich gerne mache. ich bin, wie ich bin. Und wenn das die Leute nicht mögen oder nicht toll finden oder dumme Jesus-Sprüche machen oder was immer, dann ist mir das eigentlich egal. Und ich rauche halt gerne Zigarren, habe gerne lange Haare. Das
aber,
so bin ich zufrieden.
Was ist
so
das für ein Habitus? Was ist da ein Vorbild, das da dahinter steht?
Nie. Ich habe nie große Vorbilder gehabt.
Ja, ich habe gedacht, so wollte man sich geben, wenn man das Bild anschaut von Che Guevara. Zigarren, lange Haare etc. Revolutionär.
Er ist nicht nach Bern gegangen. Er hat eine ganz andere Einstellung quasi.
Ja, gleich. Aber sie haben ja Asthma. Sie haben ja Asthma, wegen dem haben sie dann keine Maske müssen tragen und dann rauchen sie die ganze Zeit.
Wir können gerne mal miteinander Zigarrenpuff herstellen, ich würde mich sehr freuen, wenn man eine Zigarre pufft. Die zieht man nicht in die Lungen runter. Genau dort,
aber mit Asthma, ist das gut für Asthma?
Aber wahrscheinlich nicht, die Husten, jemand mal ganz schlimm daraus, aber...
Nein, ich finde einfach, offenbar haben sie da sich der Maske entzogen mit dem Asthma-Argument und rauchen die ganze Zeit.
Ich selber nicht, aber ich finde es toll, jeder, der nur irgendeinen Weg gefunden hat, sich ein Attest zu beschaffen, sich ein Zertifikat zu beschaffen.
Fälscher?
Auf jeden Fall.
Okay, ein Fälscher, der das auch ganz klar zugibt. Sie haben natürlich eben die politische Situation angeschaut. Unter anderem haben sie gesagt, die FDP schaufelt ihr Grab. Sie liegt heute selbstverschuldet auf dem Sterbebett ihrer ehemaligen Partei, weil sie haben mal Karriere machen wollten. Sie sind aber ziemlich gut unterwegs, oder? Wenn man die Umfragen anschaut.
Nein, nicht wirklich. Die FDP geht ja von einem Loch ins nächste, weil sie die eigenen Werte konsequent verraten. Nichts widerspricht mehr in einem liberalen Geist als eine Zertifikatspflicht, als Leute tätige Zwänge aufzulegen.
Ah, gut, also das heisst eben, es ist eben nicht nur Freiheit, sondern es gibt ja auch noch Verantwortung. Sie wollen ja den Bundesrat ins Gefängnis bringen, oder? Unter welchem Titel?
Die verantwortungslose Politik, die asoziale Politik, die gemacht wurde, hat Land und Leute enorm Schaden zugefügt. Was der Bundesrat da gemacht hat, ist die verfassungsmäßige Ordnung mit Gewalt, mit Angst geändert. Da gibt es einen Strafgesetzartikel, den man mal müsste untersuchen. Das mache nicht ich, das soll die Justiz machen. Und die Corona-Politik endlich aufarbeiten. Wir haben eine Anzeige gemacht gegen den Bundesrat Berse wegen Amtsgeheimnisverletzung,
Amtsmissbrauch.
Und auch wegen jensten anderen Delikten.
Okay, wie steht das ganze Verfahren jetzt, wo er abgetreten ist?
Laut meinem Wissensstand läuft das noch. Und nur weil er jetzt zurücktritt, heisst das nicht, dass irgendetwas von dem wieder gut wäre. Der Berse, alle Bundesräte und Politiker müssen sich jetzt eine Aufarbeitung stellen. Wir wollen, dass die Gräben endlich geschlossen werden, Herr Schawinski. Auch damals schon im 21. Wir haben ja wollen, dass Menschen nicht diskriminiert werden. Wir sind ja nie die, die gesagt haben, ja, ihr geimpft das und das. Nein, wir dürfen nicht die Leute unterscheiden, ob sie geimpft sind oder nicht. Das hat ja die Spaltung erst verursacht.
Aber wenn Sie die anderen sagen, dann sagen Faschisten und es sagen Terroristen und es sagen Verbrecher etc., tut das die Spaltung in der Bevölkerung vermindern oder verstärken?
Ja, sollen wir denn nicht beim Namen nennen, was da effektiv passiert? Gehen Sie mal schauen, wie im 21. die Ungeimpften betitelt worden sind. Das war glasklarer Faschismus. So leid es mir tut, das
also ist alle haben können auf die Straße gehen, sie sind mit den Freiheitsstreichlern überall auftreten, haben das alles können machen. Wir müssen noch ein paar Sachen klären. Sie haben den Leuten, die da, sich auf die Straße geläubt haben, am Gotthardtunnel, dann haben sie angegriffen. Das sagen Klimaterroristen. Und haben sie, also das Wort Terroristen. Und haben sich dann erstaunt gezeigt, dass man sich nicht mit Notwehr gegen die zur Wehr gesetzt hat, also die mehr oder weniger mit Gewalt weggebracht hat. Können Sie das erläutern? Zu dem stehen Sie. Das sind Terroristen, die muss man also mit Gewalt wegbringen.
Was die Leute machen, ist der Bevölkerung enorm Schaden zufügen, Krankenwagen blockieren, wo die Leute auch in anderen Ländern gestorben sind, weil das passiert ist, wo die Protestaktion, ich meine, es gibt ja das Recht auf den zivilen Ungehorsam, auf den Protest, auf Kundgebungen. Aber so wie Sie das machen, echt den Verkehr behindern, wo kein Krankenwagen, kein Feuerwehrauto mit kommt, das geht nicht.
Aber wenn Sie sagen Notwehr, das heisst, Selbstjustiz haben Sie gefordert, dass die Leute dort in den Automobilisten die zusammenschlagen oder so?
Nein, ja, so hallo. Nein, dass man einfach die Leute wegtragen kann. Oder
ja, das wieder
aus dem Weg. Ja, finde ich gut. Sollen wir machen.
Okay, machen wir noch einen letzten Titel, den Sie gewählt haben. Und da bin ich schon ein bisschen überrascht gewesen. Sie haben gewählt als letzten Titel «My Way», oder? Das wählen sonst damals nur Leute in dieser Sendung, die über 70 sind. Das war ein Erfolg aus unserer Sommerserie «Best of Doppelpunkt». Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case of
which I'm certain I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.